Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG-Money-Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Beyond Sports-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Folge begeben wir uns an einen Ort, den wohl die meisten von euch schon einmal besucht haben, in die Bowlinghalle. Für viele ist Bowling gleichbedeutend mit einem geselligen Abend unter Freunden, Spaß und ein bisschen Wettkampfgefühl. Doch was oft übersehen wird, hinter den Pins und bunten Kugeln steckt ein hochpräziser, technisch anspruchsvoller und international organisierter Leistungssport.
Franziska Tschech gehört zu den besten Bowlingspielerinnen Deutschlands. Sie spielt in der Bundesliga, ist Teil der Nationalmannschaft und reist regelmäßig zu internationalen Wettkämpfen. Mit ihr sprechen wir über ihren Weg in den Spitzensport, die Struktur des deutschen Ligasystems und darüber, wie sich Bowling aktuell verändert, um olympisch zu werden. Freut euch auf eine Folge mit jeder Menge Strikes, spannenden Einblicken in eine faszinierende Sportart und auf eine Athletin, die Bowling mit voller Leidenschaft lebt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Servus Franzi, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön. Du bist uns heute per Zoom zugeschaltet. Das heißt, wir machen eine Online-Aufnahme mit dir. Wir starten wie immer bei Beyond Sports mit dem Fragensäckchen. Und der Olli übernimmt die Rolle der Losfee und zieht gerade eine Frage für dich. Und wir sind gespannt, was das für eine Frage ist. Schieß los, Olli.
Was war dein größter sportlicher Erfolg abseits der eigenen Sportart?
Oh, wow. Also ich habe davor Leichtathletik gemacht. Deswegen würde ich sagen, Goldmedaille im 800-Meter-Lauf.
Oha, direkt eine Goldmedaille. In welchem Rahmen war diese Goldmedaille?
Das war ein, ich glaube, Fünfkampf oder so. Mhm. Und bin ich tatsächlich erstmal hinten dran gelaufen, habe mir das so ein bisschen von hinten angeschaut und habe dann auf der letzten Runde richtig Gas gegeben, alle überholt und noch einen Zielsprint hinterhergelegt, persönliche Bestzeit.
Aber genau. ist ja schon auf jeden Fall was Besonderes, dass man dann auch noch in einer anderen Sportart erfolgreich ist oder erfolgreich war. Ist denn die Leichtathletik dann weiterhin ein Teil deines Lebens geblieben?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe, bevor ich Bowling gespielt habe, habe ich Leichtathletik gemacht, 5 Jahre lang. Und dann kam Bowling dazu und dann habe ich mich mehr oder weniger entscheiden müssen, weil beides fällt auf die Wochenenden. Und ich habe gemerkt, im Bowling bin ich talentierter, erfolgreicher. Und ja, dann habe ich mich fürs Bowling entschieden.
Aber ist ja jetzt ganz spannend. Wie ist dann der Sprung gekommen vom Leichtathletik zum Bowling?
Tatsächlich haben beide meine Eltern Bowling gespielt, meine Mom spielt auch noch Bowling. Und ja, so klassisch, man hat halt den Geburtstag auf der Bowlingbahn gefeiert. Es hat einem einfach Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich halt entschieden, so, ja, vielleicht gehe ich mal zu einem Training. Und dann wurde es immer regelmäßiger. Jetzt ist es Passion.
Also bei Daniel und mir war es so, da haben wir vorher kurz drüber gesprochen, wir waren als Kinder sehr oft bei Kindergeburtstagen Bowling spielen. Heißt es, wenn deine beiden Eltern Bowling gespielt haben, hast du deine Kindheit auch viel in den Bowlingzentren verbracht?
Erstmal nicht, weil ich, wie gesagt, ich habe Leichtathletik gemacht. Ich bin generell ziemlich sportlich begabt, würde ich sagen. Ich habe Fußball in der Freizeit gespielt. Ich gehe jetzt auch Tennis spielen ab und an. Also ich habe so ein Feeling für Sport, würde ich mal sagen.
Aber was hat dich dann jetzt beim Bowling final so gepackt, dass du da dran geblieben bist?
Ich würde sagen, dass was mich am meisten so packt am Bowling ist, dass es so krass vielfältig ist. Dass, also nicht jeder spielt mal gleich. Es ist individuell alles. Und man trifft viele Menschen und ich habe so viele Freunde kennengelernt durchs Bowling. Ich habe so viele Länder gesehen durch Bowling. Das ist einfach so was Cooles.
Was ja auch cool ist, ist, dass eigentlich ja schon auch jeder von sich wahrscheinlich behaupten kann, dass er mal eine Bowlingkugel in der Hand hatte. Ich gehe mal davon aus, dass das bei jedem gewissermaßen der Fall ist oder dass jeder zumindest mal irgendwann mal in seiner Freizeit in einem Bowlingcenter war und dann einfach mit seinen Freunden eine Runde Bowling gespielt hat. Aber wir sind ja jetzt hier auch wir sind ja jetzt hier, um mit dir auch so ein bisschen über den Sportbowling zu sprechen. Was unterscheidet denn so das Sportbowling vom normalen Freizeitbowling?
Ja, also ich würde sagen, Sportbowling ist halt nochmal was deutlich anderes als Freizeitbowling. Ich meine, wenn ihr jetzt mit euren Jungs Bowling spielen geht, ab und an mal, dann wird es ja nicht so häufig im Monat vorkommen, denke ich mal. Also ich stehe schon, schaue schon, dass ich so 2 bis 3 Mal die Woche auf der Bahn stehe. Wenn ich jetzt mich vorbereite auf eine EM oder WM, dann habe ich so eine unmittelbare Wettkampfvorbereitung und dann einen kompletten Plan. Okay, in der Woche mache ich so und so viele Spiele, in der Woche mache ich so und so viele Spiele und dann plant man halt ganz genau, okay, ich stehe dann halt, also kam auch vor, ich stand jeden Tag auf der Bahn. Einfach nach der Arbeit bin ich auf die Bahn gefahren und habe da 1 bis 2 Stunden gespielt. Also im Durchschnitt trainieren wir auch meistens 2 Stunden. Mindestens. Großes Thema ist das Material. Jeder von uns Sportbowlern hat seinen eigenen Ball. Das ist nämlich ein Bowlingball und keine Bowlingkugel.
Willst du uns vielleicht verraten, wie so ein Wettkampf beim Bowling eigentlich überhaupt abläuft?
Das ist auch unterschiedlich tatsächlich. Also du hast die Meisterschaften, sprich Bayerische Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft, dann Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Und dann gibt es noch die Turniere, die einzelnen. Und bei Meisterschaften ist es halt meistens so, du spielst, je nachdem, was es jetzt ist, zum Beispiel bei der Bayerischen Meisterschaft, ist es so, wir haben meistens 6 Spiele Vorrunde, dann kommen 6 Spiele Zwischenrunde und dann hat man meistens noch ein Finale, wo auch variiert, entweder auch nochmal 6 Spiele und dann werden die ganzen Spiele zusammengezählt. Und der höchste Score gewinnt. Oder man hat zum Beispiel dann auch ein Round Robin. Das heißt, man ist in verschiedene Gruppen eingeteilt und innerhalb der Gruppe spielt man gegen jede Person.
Aber das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass die Zählweise ähnlich ist, wie wenn wir jetzt auf die Bowlingbahn gehen und da Bowling spielen.
Ja, genau. Die Zählweise ist die gleiche. Wenn du 12 Strikes hast, dann hast du ein perfektes Spiel, sind 300 Pins. Das ist das Maximum, was man rausholen kann.
Wie ist es denn, wenn du jetzt zum Beispiel auf die Bahn gehst und deine zwei Würfe machst? Ist es da für dich dann auch elementar, dass alle umfallen, alle Pins? Oder kommt es auch manchmal vor, dass dann auch noch ein, zwei, drei Pins stehen bleiben?
Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Also, ich bin kein Roboter, so fängt schon mal an. Oder generell, wir sind keine Roboter, auch wenn wir den Sport professioneller machen. Irgendwann ärgert man sich schon, dass vielleicht kein Strike fällt, aber nicht gleich nach 2 Würfen. Bowling ist einfach so eine Materie für sich. Es ist einfach so komplex. Es fängt nämlich damit an, dass man sich halt schon mal informiert, okay, welches Ölbild liegt auf der Bahn? Und anhand des Ölbilds wählt man dann sein Material aus und kann sich dann somit in den Probewürfen einwerfen und sich einen Matchplan zurechtlegen.
Jetzt hast du eben die Ölbilder angesprochen, da muss ich jetzt vielleicht einmal kurz dazwischengrätschen, weil das ja jetzt für uns so gesehen eigentlich ein Fachbegriff ist, würde ich fast sagen. Also wir haben natürlich ein bisschen recherchiert und sind auch aufs Thema Ölbilder gestoßen, ne? Aber kannst du uns vielleicht und unseren Zuhörern erklären, was es eigentlich mit den Ölbildern beim Bowling auf sich hat? Also was versteht man darunter?
Ölbilder dienen zumal zum Schutz von der Bahn, weil wenn kein Öl auf der Bahn ist, würde der Ball verbrennen und die Bahn auch kaputt machen. Und dann dient das Ölbild auch noch dazu, dass du verschiedene Schwierigkeitsgrade Geräte hast, sozusagen. Also wenn wir wissen, okay, ein Ölbett liegt auf, dann suchen wir uns, weil wir bekommen das Ölbett als Information und da stehen verschiedene Daten drauf. Sprich, da steht die Ölmenge drauf, steht die Öllänge drauf, das Ratio, wie viel wurde forward geölt, wie viel wurde backward geölt, wie groß ist die Bufferzone. Also es sind so verschiedene Daten, wo du dann schon daran erkennst, okay, ich brauche jetzt den und den Ball, um vielleicht einen hohen Score zu werfen.
Okay, das ist total interessant, wie ich finde, weil das heißt ja im Endeffekt, wenn ihr erfolgreich sein wollt, müsst ihr euch, wie zum Beispiel die Skispringer auf den Wind einstellen, müsst ihr euch auf aufs Ölbild einstellen beim Bowling. Ich denke, das ist tatsächlich wahrscheinlich echt so ein Fakt, den viele gar nicht kannten, dass das ja mit ausschlaggebend ist. Das heißt, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, kann es im Endeffekt auch bedeuten, dass du ein bisschen weniger erfolgreich bist in der Runde.
Theoretisch ja. Allerdings, zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, das Ölbild liegt jetzt bei der WM auf, bringt es mir trotzdem nicht so viel, wenn ich es auf meiner Heimhalle auflegen lasse, weil vor Ort ist es ja doch immer anders da. Also die Konditionen sind halt einfach anders da. Vielleicht gibt es andere Bahnbeläge oder jetzt immer mehr kommen Stringpins zum Einsatz und nicht diese Freefall-Pins. Ja, also auch wenn man das Ölbild davor weiß, weiß man nie, okay, es wird zu 100% so gespielt werden, weil du hast ja auch noch Mitspieler. Und die Mitspieler werfen vielleicht andere Linien und dadurch kommt es zu Transition auf der Bahn. Und damit eigentlich, das ist, ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, mit der Transition klarzukommen. Okay, wenn die Bahn jetzt hat, das Öl wird nach hinten geschoben, du weißt, okay, der Ball rutscht ein bisschen länger, als er davor gerutscht ist, dass du dann weißt, okay, welche Anpassung muss ich jetzt machen, damit ich einen Strike habe.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion. Sie hatten Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann. Genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Das klingt doch echt ziemlich spannend, was wir da jetzt schon gehört haben. Eine Sache, auf die ich jetzt aber noch kurz hinaus möchte, ist das Kegeln. Kann man ja schon sagen, dass das ja eine Unterart des Bowling ist. Wo liegen denn aber jetzt die Unterschiede zum Kegeln? Und würdest du dann auch, Franzi, behaupten, dass du vielleicht auch eine gute Keglerin bist?
Also, zumal der größte Unterschied ist, dass beim Kegeln sind es 9 Pins oder Kegel und beim Bowling sind es 10. Dann haben wir andere Bälle als die. Ich glaube, beim Kegeln ist es so, dass die kleinere und leichtere Bälle haben und keine Löcher drin sind. Und wir haben halt verschiedene Gewichte beim Bowling. Aber der Ball an sich hat auch dieselbe Größe, aber ist deutlich größer als beim Kegeln. Dann auch der Bahnbelag. Ich meine, dass beim Kegeln die auf Holz- oder Gummibelag spielen. Ich weiß es gar nicht so recht. Und die sind, glaube ich, auch geleimt. Und bei uns ist ja, wie gesagt, Öl drauf. Und bei uns stehen die Pins in so einer Pyramide. Und ich glaube, beim Kegeln, in der Raute, kann es sein?
Ja.
Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Also ich gehe nicht wirklich kegeln, muss ich dazu sagen. Ich habe es schon mal probiert, aber es ist auf jeden Fall nicht meins. Also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so eine gute Keglerin. Und ich würde auch sagen, dass wir haben einen Anlauf, wo wir rutschen und dann zum Stehen kommen. Und bei denen ist ja der Anlauf eher so Gummi und die spielen, glaube ich, auch in Turnschuhen und das ist so ein abruptes Abstoppen. Und ich würde sagen, davon würde ich mir dermaßen Knieschmerzen zufügen. Deswegen vermeide ich Kegeln eigentlich.
Okay, dann lass uns ganz schnell wieder zurück zum Bowling wechseln. Wir würden gern mal noch ein bisschen genauer auf die Sportart blicken. Also zum Beispiel, was für Rolle oder welche Rolle spielen denn dann die Technik und die Taktik beim Bowling? Also würdest du sagen, Bowling ist mehr Kraft, ist es mehr Gefühl oder ist es beides?
Bowling ist auf gar keinen Fall Kraft. Also man sollte so wenig Kraft wie möglich reinstecken, weil im Grunde ist es eigentlich nur ein freier Pendel. Du hast den Push-Away und dann lässt du den Ball eigentlich nur fallen. Der kommt zu einem Höhepunkt und von dort fällt er wieder. Und dann zum richtigen Zeitpunkt hast du dann die Abgabe, wo du Rotation draufpackst.
Aber wie bekommt man das denn jetzt technisch hin? Also kannst du das irgendwie mal so verbildlichen oder verdeutlichen, wie du das schaffst, im perfekten Moment dem Ball dann diesen Spin mitzugeben?
Also diesen Spin, den ich mitgebe, ist wie, als würde ich Jojo spielen, aber andersrum. Zum Beispiel, wenn jemand einen Football wirft, genau diese Rotation, aber in den Boden rein, ich weiß nicht. Also im Grunde verlassen der Mittelfinger und der Ringfinger, die beiden Finger verlassen zuletzt den Ball und durch die Bewegung nach oben gibt man dem Ball Rotation mit.
Okay, Dani macht es hier gerade schon nebenher nach. Deswegen sehr gut, dass du das jetzt verdeutlicht hast und du es verbildlicht hast. Das war die perfekte Kombination. Aber wie sieht jetzt bei dir auch so ein Training aus? Du hast gerade gesagt, Kraft ist es eigentlich weniger. Heißt, es ist dann mehr Wurftechnik und auch Präzision, oder?
Genau, es ist Wurftechnik, Präzision. Meistens ist es so, ich komme zur Halle, dann gehe ich zu meiner Bahn, dann sammle ich alle meine Sachen, die ich fürs Spielen brauche. Ich bereite meine Bälle vor. Also manchmal kann es auch sein, okay, ich habe ein Ölbild aufliegen und weiß, meine Bälle sind nicht frisch gemacht, dann schleife ich sie an mit verschiedenen Schleifpads, die verschiedene Stärken haben. Und dann mache ich mich warm. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, damit einfach die Verletzungsgefahr nicht da ist, weil auch beim Bowling kann man sich verletzen. Und dann geht's los mit den Probewürfen, wo ich dann herausfinde, okay, wie ist die Bahn, welche Linie möchte ich spielen, welchen Ball möchte ich benutzen. Und wenn die Probewürfe dann oben sind, geht's los. Entweder ich spiele auf Score, aber das kommt eher selten der Fall, weil ich würde sagen, im Training sollte man mehr auf Linienspiel und okay, was möchte ich trainieren heute? Ich habe gemerkt, mein Timing passt nicht so. Ich möchte mein Timing anpassen. Dann trainiere ich das Timing oder ich trainiere mein Räumspiel, was auch sehr wichtig ist im Bowling. Und eher auf Score zu trainieren, ist eher so im Wettbewerb. Also ich würde sagen, umso mehr Wettbewerbe man spielt, desto mehr Erfahrung sammelt man, wie man auch auf der Bahn zurechtkommt und mental klarkommt und ja.
Okay, aber es ist dann nicht so, dass du unzufrieden bist, wenn da nicht direkt ein Strike kommt, oder?
Nee, das nicht. Also es kommt immer vor, dass ich nicht gleich ne mit einem Strike anfange.
Also wenn man sich manchmal so Bowling professionell anschaut, dann hat man aber trotzdem das Gefühl, dass, ich sag mal, von 10 Versuchen schon, ich würde mal sagen, 7 oder 8 Mal der Spare kommt. Ist es die Normalität?
Spare sollte eigentlich die Normalität sein, ja. Genau, also Spares sind wichtig, um einfach dann auch nicht Pins liegen zu lassen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einmal einen Spare verkacke, gehen mir schon 10 Pins verloren. Und 10 Pins in einem wichtigen Wettbewerb sind viel. Da kommt es halt meistens, also manchmal kommt es auch auf wirklich einen Pin drauf an, ob du es schaffst oder nicht schaffst. Und dann ist so ein Einzelpin, den man verschießt, einfach ärgerlich.
Und wie schaffst du es jetzt, einen Spare zu schaffen, wenn jetzt ganz links und ganz rechts jeweils ein Pin stehen bleiben?
Meinst du den Split?
Genau.
Oder der 7-10-Split? Also das ist eigentlich der schwerste Split überhaupt, der, ich würde sagen, existiert im Bowling. Ich habe ihn einmal geräumt bisher, tatsächlich. Bei einem Turnier, das war echt crazy, weil ich bin einfach ganz locker auf den Zehner. Also meistens, wenn 7-10 steht, ist meine Reaktion, okay, scheiße, es ist 7-10, ich nehme einen Pin mit, Hauptsache ich habe einen Pin. Und so bin ich auch, mit der Einstellung bin ich auch auf das Gestell draufgegangen und dann habe ich auf den Zehner gespielt und auf einmal fliegt der so über die halbe Bahn rüber und nimmt den anderen mit.
Das ist halt schon geil, ne? Das sind so Sachen, die man halt da nicht vergisst. Hast du es auf Video? Hast du es wirklich festgehalten?
Nee, leider nicht.
Schade.
Aber es ist im Kopf eingespeichert.
Ja, dann hast du ja vorhin auch so ein bisschen das Thema Teamsport angesprochen. Ich möchte da vielleicht nochmal kurz drauf zurück. Wir haben ja jetzt so ein bisschen von dir gehört, wie allgemein so der Wettkampfsport aufgebaut ist, dass man eben jetzt die Landesmeisterschaft hat, die deutsche Meisterschaft, dann die Europameisterschaft. Es ist aber auch besonders, wie du schon gesagt hast, dass ihr jetzt im Team auch antretet. Wie ist denn so ein Team aufgebaut? Wie viele Spieler sind denn da dabei, beziehungsweise wie viele Spielerinnen auch?
Also das kommt auch darauf an, auf den Wettbewerb. Zum Beispiel jetzt bei der Bundesliga ist es so, dass bei den Damen spielen wir im Viererteam und die Herren spielen im Fünferteam.
Warum ist bei euch da eine Person weniger?
Weil es nicht so viele Frauen gibt, leider. Und ja, bei den Herren gibt es halt deutlich mehr Leute, die Bowling spielen. Und ich glaube, deswegen spielen die auch im Fünferteam.
Und wie würdest du generell so die Rolle der Frau im Bowlingsport, also jetzt im professionellen Bowlingsport, einordnen? Also ist die Rolle der Frau da im Aufmarsch? Kommt da was hinterher? Oder ist das wirklich was, wo du sagst, es ist fast sogar eher problematisch?
Also ich würde sagen, es ist tatsächlich ein bisschen problematisch, weil generell mit Nachwuchs ist es ein bisschen schwierig. Und ja, ich würde sagen, dass auch vom Nachwuchs zum Beispiel die Interessen einfach woanders da liegen, weil es halt auch einfach ein teurer Sport ist, muss man dazu sagen.
Warum ist es ein teurer Sport?
Und weil das Equipment einfach teuer ist. Also ihr könnt euch vorstellen, ein Bowlingball sind so zwischen 150 und 250 Euro.
Boah, das ist und, happig.
Ja, und ich, also die meisten von uns haben halt ein Equipment von mindestens 6 Bällen. Dann kommen die Schuhe. Die Schuhe sind 250 Euro. Oder
so teuer?
So, das sind meine teuersten Schuhe, die ich besitze.
Wow, krass. Aber eine Sache, die die Sportart ja wahrscheinlich ein bisschen attraktiver machen würde, wäre zum Beispiel eine Berechtigung zur Teilnahme bei Olympia. Das heißt, dass Bowling ins olympische Programm mit aufgenommen wird. Und es gab ja jetzt auch in dieser Saison eine Änderung am Spielmodus mit eben diesem großen Ziel, dass Bowling olympisch wird. Was wurde denn da genau umgestellt?
Dort wurde der Modus umgestellt, und zwar der alte Modus in der Bundesliga war, dass wir eine komplette Bundesliga waren. In Norden und Süden zusammen. Wir waren, glaube ich, 10 Teams. Und an dem Wochenende wurden am Samstag 6 Spiele gemacht und am Sonntag 3 Spiele. Und man hat gegen jedes Team gespielt. Im Viererteam einfach rein auf Score. Und das wurde geändert. Und zwar wurden die Teams aufgeteilt in 2 verschiedene Divisionen. Einmal in Norden und einmal in Süden. Jeweils 6 Teams. Und dann ist es so, dass wir am Samstag gegen jedes Team im Viererteam gespielt haben und am Sonntag wurde im Baker-Modus gespielt. Baker-Modus kann man so verstehen: Jeder Spieler macht einen Wurf pro Frame. Also sagen wir mal, ich beginne, dann als zweites kommt eine Teamkollegin, als drittes wirft eine weitere Teamkollegin und als viertes noch eine weitere Teamkollegin. Und dann ab dem fünften Frame beginne ich wieder. Also du hast sozusagen mehr oder weniger vorgegeben, welche Frames du spielst. Aber bei uns wurde durchrotiert, das heißt, jeder hat mal das 10. Frame gespielt, wo wichtig ist.
Und glaubst du, das ist jetzt auch realistisch, dass Bowling ins olympische Programm aufgenommen wird?
Oh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr weiter Weg noch bis dahin, weil zumal die Kosten einfach immens sind. Generell ist es halt auch schwierig, einfach mal so eine Bowlingbahn aufzubauen, weil alleine, wenn ich mich nicht täusche, nur ein Bahnenpaar ohne die ganzen Systeme, die dahinter liegen, kosten 30.000.
Wow.
Und dann ist es, also generell so ein Wettkampftag dauert ziemlich lange. Also eine Sechserserie geht meistens 3 Stunden, je nachdem, wie viele Teilnehmer es sind. Aber so bei einer EM oder WM spielt man schon 6 Spiele 3 Stunden lang. Für den Zuschauer auch irgendwann vielleicht einschläfernd. Also es sind nicht so wirklich schnelle Entscheidungen da. Vielleicht sind die Regeln auch für die Zuschauer nicht so verständnisvoll oder auch die Rechenweise, wie gesagt, von dem einzelnen Spiel, dass es kompliziert ist. Die wollten das tatsächlich mal ändern, beziehungsweise ich durfte das noch erleben. Dort war ich auf einer Jugendweltmeisterschaft und dort haben wir ein komplett anderes Scoring-System gespielt. Und zwar hat man dort nur 10 Würfe gemacht und wenn du einen Strike hattest, hast du 30 Punkte darauf bekommen und wenn du einen Spare hattest, 10. Und wenn du halt 10 mal einen Strike hattest, hattest du auch die 300. Aber ich finde das Scoring-System nicht so gut, weil da würde ich sagen, sind die Spares nicht mehr so wichtig wie bei dem normalen Scoring-System, weil wenn ich jetzt einen Strike habe und dann einen Spare, zählt es ja mehr bei dem jetzigen Scoring-System.
Jetzt muss man ja sagen, wir sitzen hier heute mit einer Person gegenüber, die ein extrem positives Jahr 2024 hatte. Also allgemein muss man ja erstmal sagen, dass von der Europameisterschaft der Damen letztes Jahr in Frankreich sind du und auch das deutsche Team mit je 2 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen zurückgekommen. Zusätzlich war es so, bei den European Championships of Champions in Bratislava hast du deinen ersten Einzeltitel geholt, dann bist du noch Bowlerin des Jahres geworden. Wie hast du so das letzte Jahr erlebt?
Um es in meine Worte zu fassen, es war einfach ein Metaverse. Also es war einfach so krass und ich konnte das auch nicht wirklich verarbeiten, weil so viele Sachen hintereinander passiert sind. Also es fing ja an mit der Juniorendeutschen Meisterschaft, wo ich Medaillen geholt habe. Dann kam die Deutsche Meisterschaft der Erwachsenen, wo ich Deutsche Meisterin im Mixed mit meinem Partner geworden bin und Deutsche Meisterin im Einzel. Und wenn man Deutsche Meisterin oder Deutscher Meister im Einzel wird, qualifiziert man sich sozusagen für den ECC. Also die ganzen nationalen Einzelmeister fahren zu diesem ECC. Und ich meine, es war meine erste Erwachsenen-Deutsche Meisterschaft. Und dann gleich mit 2 deutschen Meistertiteln nach Hause zu fahren, war schon krass, obwohl du wusstest, okay, das nächste Event steht direkt an, weil ich glaube, ich war 3 Tage daheim und wir sind danach direkt zur Europameisterschaft gefahren. Und dann geht man zu dem Wettbewerb, weil es ja, wie gesagt, ein Erwachsenenwettbewerb ist und ich war noch bei den Junioren. Eigentlich mit dem Gefühl hin, okay, man gibt sein Bestes, mal schauen, vielleicht springt die ein oder andere Medaille rum und dann kommt das erste Event und man gewinnt Silber. Und ich dachte mir, okay. Und dann kommt das zweite Event. Und wir haben Gold geholt. Und im Halbfinale haben wir auch noch Europarekord geworfen. Das kommt auch noch dazu. Also es war einfach, wir werfen Europarekord, dann geht's ins Finale und dann holen wir noch Gold. Dann kam Trio, da haben wir auch wieder Gold geholt. Also es war irgendwie so ein...
Da war ja alles
also
dabei.
Die, die Europameisterschaft der Damen, die war, das war einfach so krass. Im Team haben wir auch Bronze geholt im All-Event. All-Event ist sozusagen aus allen Disziplinen, die Sechser-Serie wird zusammengerechnet und ich würde sagen, die All-Event-Medaille ist eigentlich auch mit eines der wertvollsten Medaillen, die man holen kann, weil du hast das Turnier dann sozusagen dominiert. Und dass ich dann dort auch die Silbermedaille geholt habe, war einfach, ich war generell nach der Woche einfach sprachlos und auch gleichzeitig so dankbar, weil ich so viel Unterstützung hatte. Und ja, dann nach der EM bin ich noch zu einem Turnier gefahren, wo ich auch ganz gut Preisgeld gewonnen habe. Da bin ich Dritter geworden. Und dann ging es im Oktober zum ECC. Es war ja meine erste Teilnahme beim ECC. Da dachte ich, bin ich auch mit der Einstellung einfach hingegangen, okay, ich gebe mein Bestes. Ich messe mich mit den Besten aus deren Land und ich schaue, was einfach möglich ist. Dann hole ich da am Ende auch den Europameistertitel. Dass ich bin, wenn ich immer noch daran denke, bin ich einfach sprachlos und wie gesagt auch einfach dankbar für die Coaches, die dabei waren, die mich unterstützt haben, Freunde und Familie, die mich unterstützt haben, die nicht dabei sein konnten und auch die Leute, die dabei sein konnten und uns angefeuert haben. Es war einfach atemberaubend.
Wow, das ist wirklich eine richtig tolle Geschichte, was du da berichtest von letztem Jahr. Jetzt steht ja dieses Jahr direkt das nächste Highlight an mit der WM in Hongkong. Was nimmst du dir da vor?
Tatsächlich, mein großes Ziel, ich weiß nicht, ob ich es erfüllen kann dieses Jahr schon, aber mein großes Ziel ist, Weltmeisterin zu werden. Ich gehe trotzdem mit der Einstellung hin, einfach mein Bestes zu geben, dass wir da als Team gut performen können und schauen, vielleicht springt eine Medaille bei rum. Es sind ja doch verschiedene Wettbewerbe, also wir spielen Einzel, wir spielen Doppel, wir spielen Trio und wir spielen Team. Also es sind verschiedene Medaillen möglich in verschiedenen Wettbewerben. Und jeder Wettbewerb ist was Neues, jeder Tag ist was Neues. Es wird ein anderes Klima sein, es wird also was ich schon so gehört habe, auf den Bowlingbahnen ist es sehr kalt. Ich glaube, bis zu 16 Grad runtergekühlt. Da laufen die Leute mit Langarm-Shirts, Mütze und alles Mögliche. Es sind Konditionen oder halt Temperaturen und ja, wie gesagt, Konditionen vorhanden, die man jetzt aus Deutschland eventuell nicht kennt und sich auch nicht genau darauf vorbereiten kann. Aber trotz dessen will ich einfach gut performen, dass ich zufrieden bin mit meiner Leistung, dass ich sagen kann, okay, ich habe mein Bestes gegeben und wer weiß, was da möglich ist. Weil die Konkurrenz ist auf jeden Fall da, die Asiaten sind super stark, die Schweden sind super stark jetzt von Europa, die Amerikaner, bei denen ist es ja auch Nationalsport, beziehungsweise die machen das ja auch professioneller. Also es gibt schon viele Nationen, mit denen man sich da auf jeden Fall messen kann.
Heißt wiederum, wenn du jetzt die Amerikaner und die Asiaten ansprichst, dass es schon nochmal deutlich anspruchsvoller ist, bei der Weltmeisterschaft vorne mitzumischen als bei der Europameisterschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, dass Europa krass schlechter ist. Es gibt schon vereinzelte Teams, also wie gesagt, Schweden, die sind so, wir kommen auch nach. Also ich würde sagen, Deutschland hat natürlich auch definitiv Chancen, weil in den letzten Jahren haben wir gezeigt, dass wir vorne mitspielen können, alleine bei der EM der Damen. Da kommt was auf jeden Fall nach. Also die sollten auch mit uns rechnen, so ist es nicht. Aber wir rechnen auch mit denen.
Ja, ich finde es total schön, dass du einfach auch so positiv bist und dass du richtig motiviert an die Sache rangehst. Wahrscheinlich ist das auch die richtige Einstellung. Aber was ja auch wichtig ist, ist ja auch eine gute Vorbereitung, um dann bei der WM auch erfolgreich zu sein. Und da würde ich vielleicht nochmal gerne dran anknüpfen am Thema Vorbereitung und allgemein auch an Wettkämpfen, weil für uns ist es so, wenn wir jetzt an Bowlingbahnen denken, dann sehen wir viele Freizeitbowlingbahnen, die jetzt vor allem jetzt in den Großstädten vertreten sind, dann sind meistens irgendwelche Gastronomiebetriebe dabei. Wie ist es denn bei euch? Also wo findet ihr euren Space, wo ihr auch wirklich dann in Ruhe und richtig gut mit gutem Material, mit guten Voraussetzungen auch trainieren könnt und eure Wettkämpfe abhalten könnt? Wo findet sowas überhaupt statt?
Tatsächlich auf der Bowlingbahn, die am nächsten bei dir ist. Also du schaust einfach, dass du mit den Konditionen, die auf der Bahn sind,
zurechtkommst.
Die vorhanden sind, zurechtkommst, weil wir müssen dankbar sein, dass die für uns Ausnahmen machen mit, okay, ich kann kostenlos trainieren oder ich kann vergünstigt spielen oder ich kann mir das Ölbild auflegen, auf dem ich trainieren will, weil es ist absolut nicht selbstverständlich, dass die Bahnbetreiber das für uns machen, weil im Grunde machen sie einfach ihr Geld mit Freizeitbowlern oder halt auch Kindergeburtstage und wir müssen froh sein, dass wir noch die Bowlingbahn haben, die uns unterstützen, weil wenn wir keine Bowlingbahn haben, können wir unseren Sport auch nicht ausüben.
Absolut. Ich finde es total spannend, was du jetzt gerade erwähnst und es ist auch schön, dass du da den Support bekommst und dass du da auch eine Bahn für dich gefunden hast, wo du auch mit zufrieden bist. Aber ich finde es trotzdem einfach krass, weil das heißt ja im Endeffekt, da wo jetzt zum Beispiel der Europameister gekürt wird, hat vor 2 Wochen vielleicht ein Kindergeburtstag noch stattgefunden.
Ja, das ist korrekt.
Ja. Also es ist krass, was für Welten da auch aufeinandertreffen. Das ist total spannend. Ist es dann für dich auch so, dass du sagst, oder ist es generell auch so, dass ihr in der Bowling-Welt so eher so dieses Großstadt-Ding habt, dass es eher so auf Großstädte fixiert ist, weil es einfach im ländlichen Gebiet nichts gibt?
Gute Frage. Also ich glaube generell auch in München haben wir nicht mehr so viele Bahnen, wie es damals war. Dadurch, dass, wie gesagt, Bowling einfach ein teurer Sport ist und die Bahnen müssen ja auch gewartet werden und alles. Und Mechaniker und Leute, die halt auf der Bowlingbahn arbeiten, werden, glaube ich, auch jetzt immer weniger. Und das würde tatsächlich auch helfen, ist, dass Vereine oder Clubs mit Schulen zusammenarbeiten und die Kinder dann darauf aufmerksam werden, okay, hier, dann, ich meine, die Eltern, wenn sie es unbedingt wollen, fahren die Kinder ja auch 20 Kilometer weiter zum Fußballort oder dass sie das halt dann auch, wenn das Kind wirklich sagt, hey, ich habe Bock, Bowling zu spielen, ich möchte da erfolgreich werden, da gehst du dann den Weg oder beziehungsweise so wie ich es gemacht habe, ich habe mit 13, 14 habe ich angefangen Bowling zu spielen, hatte natürlich noch keinen Führerschein und alles und ich bin super dankbar, meine Eltern haben mich größtenteils immer zur Bowlingbahn gefahren und alles, aber ab einem gewissen Punkt, wenn die nicht konnten, habe ich mich in den Bus gesetzt mit meinen Ballen, mit meinen Bällen, mit meiner Dreiertasche oder so und bin zur Bowlingbahn gefahren.
Ja, liebe Franzi, jetzt hast du es fast geschafft. Jetzt musst du nur noch unsere schnellen Fragen zum Abschluss überstehen. Beginnen wir doch mal direkt. Hat deine Lieblingskugel oder irgendeine Bowlingkugel allgemein von dir einen Namen?
Der gute Ball heißt Purple Hammer und ist ein Pearl-Uretan-Ball.
3 Dinge, die du immer in deiner Bowling-Sporttasche dabei hast.
Meine Schuhe, mein Chamois, also ein Tuch zum Öl abwischen und mein Gripsack, damit, wenn ich schwitze, guten Grip habe.
Sehr gut. Dann dein peinlichster Moment auf der Bahn?
Ich habe tatsächlich 2. Der erste ist, und zwar bei der Weltmeisterschaft in Dubai, waren die Probewürfe vorbei. Und wir Spielerinnen haben uns alle angeschaut, okay, wer läuft zuerst auf die Bahn und macht den ersten Wurf? Und ich dachte mir, kein Thema, ich mach das schon. Und habe in die Rinne geworfen. Und der zweite peinliche Moment war tatsächlich bei einer deutschen Meisterschaft Junioren, wo ein Pin in der Rinne lag. Und ich wollte den einfach nur rausmachen und habe in die Rinne geworfen, um den Pin halt rauszumachen. Und der Ball springt wieder auf die Bahn und rollt in die Pins und es ist ein Strike geworden. Also es war einfach ein Fail. Ich habe den Pin nicht entfernt, plus ich habe einen Strike gemacht und alles auf Video noch.
Sehr gut, immerhin das hast du auf Video.
Ja.
Okay, dann letzte Frage. Wie gut bist du beim Bowling auf der Wii?
Schlecht, ich bin so schlecht. Wirklich. Also ich glaube, da schaffe ich nicht mal 200 und so aktuell meine Form ist schon über 200 Schnitt, so in echt. Aber auf der Wii, da komme ich einfach nicht zurecht.
Okay, dann halten wir fest, du bist eine sehr gute Bowling-Spielerin, eine etwas schwächere Nintendo Wii-Spielerin und eine sehr schwache Keglerin.
Genau.
Und wir halten fest, der Name deines Balles, den können wir auch auf die Folge hier projizieren, weil das war ein wirklicher Purple Hammer. Hat echt Spaß gemacht und wir haben echt viel gelernt und viel auch wirklich Neues erfahren über den Bowling-Sport. Fand ich total interessant. Und wir haben gesehen, wir haben hier ein wirkliches Talent vor uns, was sehr, sehr ambitioniert unterwegs ist. Und du peilst ja wirklich auch was Großes an, was auch sehr besonders ist. Und wir drücken dir da echt die Daumen jetzt für die WM in Hongkong. Wir werden es verfolgen. Es ist immer total spannend, Leute hier bei uns im Podcast zu Gast zu haben und dann die Reise weiter zu verfolgen. Und für die Reise drücken wir dir wirklich die Daumen, wünschen dir nur alles Gute. Und es war echt schön, dass du uns heute in deine Bowling-Welt mitgenommen hast, liebe Franzi. Also vielen Dank, dass du am Start warst. Natürlich möchten wir uns auch bei unseren Zuhörern bedanken. Cool, dass ihr auch wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Franzi, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Bowling in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Bowling, die Bühne gehört dir.
Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde für den Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Was kann ich zum Bowling sagen? Wenn ihr einfach mal einen Sportbowler oder jemanden, der das professioneller macht, auf der Bahn trifft, ihr könnt uns gerne ansprechen und Sachen fragen. Wir haben immer ein offenes Ohr und versuchen euch zu begeistern, weil Bowling ist einfach so vielfältig. Und das Geilste ist einfach, durch Bowling Freundschaften aus anderen Nationen zu bilden, die Welt zu bereisen und dieses Teamgefüge, weil Bowling ist einfach, wie gesagt, nicht nur ein Einzelsport. Es ist einfach so variabel, du hast verschiedene Disziplinen und ich finde einfach Bowling als Teamsport am besten, weil nichts ist schöner als im Team erfolgreich zu sein. Und wir haben tatsächlich am 16. 17. August eine Länder-DM in München auf der Dream Bowl. Es ist eine Teamveranstaltung. Dort sind viele Nachwuchsspieler, es sind auch viele talentierte Bowling-Spieler, Nationalkaderspieler. Wenn ihr einfach Bock habt, vorbeizuschauen und uns beim Bowling zuzuschauen und uns anzufeuern, macht es.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.